Ich muss ehrlich zugeben, es ist ein Kampf, über den Kampf zu sprechen. Es ist interessant, muss ich euch ehrlich sagen, es fällt mir extrem schwer zu sprechen. Es ist ganz interessant. Es ist wie eine Blockade oder auch eine innere Leere. Auch, ich sage euch das einfach auch zu eurem Trost, auch spüre ich eine große Last. Es ist mir, ich habe zum Pfarrer Thomas in der Sakristei nach dem ersten Vortrag, habe ich mich so draufgehängt auf seine Schulter, dann ist er fast auf dem Boden, habe ich gesagt, so fühle ich mich jetzt. Es ist wirklich ein Kampf, über den Kampf zu sprechen. Aber es ist auch ein gutes Zeichen, weil wie sollen wir Satan in unserem eigenen Leben besiegen? Wie wollen wir, dass der Triumph des unbefleckten Herzens der Gottesmutter kommt, der ja weltweit sein wird, der endgültige Sieg über das Böse? Wie wollen wir da mitwirken, wenn wir seine Strategie nicht kennen und wie es einmal jemand gesagt hat, ich glaube, es war auch der Pfarrer Thomas, der das erzählt hat, war es vielleicht in Kundl damals im Advent, wo jemand ihm gesagt hat, das hat ihn so überrascht, Kampf? Von was redest du? Ich habe keinen Kampf, ich kenne das nicht, gibt's keinen Kampf. Und das ist ganz blöd, beziehungsweise das ist eine große Gefahr, weil Jesus selbst warnt uns, er ruft uns auf zur Wachsamkeit und er sagt, wenn der Hausherr wüsste, zu welcher Stunde der Dieb kommt, und er kommt sicher, dann würde er alles tun, dass dann, wenn er kommt, er keine Chance hat, in das Haus einzudringen. Jetzt stell dir vor, es ist einfach ein Faktum, der heilige Pfarrer von Aas hat es gesagt, das müsst ihr euch einmal vorstellen, bildlich, wir haben alle die Kraft der Fantasie, eine Gabe Gottes, sich das vorstellen, der gesagt hat, es sind auf dieser Welt so viele Dämonen, so viele, würden sie einen Leib annehmen und sich sichtbar machen, es würde sich die Sonne verfinstern, so viele. Das ist unglaublich. Oder der heilige Clemens Maria Hofbauer in Wien hat einmal gesagt, beim Sterben eines Menschen sind manches, das sind Heilige, das sind Mystiker, die haben das gesehen oder erlebt oder von Gott das Wissen geschenkt bekommen. Wie auch Paulus ein Mystiker war, der in einem einzigen Augenblick, zack, den ganzen katholischen, christlichen Reichtum geoffenbart bekommen hat von Jesus. Und so ist es auch bei den Heiligen. Der hat gesagt, manches Mal sind am Sterbebett von sterbenden Menschen 100 Dämonen herum. Jetzt könnte einer sagen, das ist alles ein Blödsinn und das glaube ich nicht und das Satan gibt's nicht und was redest du? Kampf, das gibt's alles nicht. Ja, wenn wir das leugnen, dann können wir auch nicht siegen, dann können wir auch nicht bekämpfen, dann können wir uns auch nicht rüsten. Der Herr selbst ist ja kein Lügner. Wenn er sagt, seid wachsam, der Satan geht wie ein brüllender Löwe umher und sucht, wen er verschlingen kann. Das ist so. Und wenn du sagst, na, das ist nicht, dann wirst du keine Sicherheitsvorkehrungen treffen. Wir werden einfach so ins Leben hinein leben und Tag für Tag irgendwie, und die Tür wird weit offen sein und der Böse kann uns jeden Reichtum nehmen, alle Schätze, alle Kostbarkeiten, sprich Gnade, alles, was Gott uns gegeben hat, kann in einem einzigen Augenblick uns rauben. Und ihr wisst, weil wir sprechen vom geistigen Kampf, dass heute kaum einer, der irgendwie groß ist im Showbusiness, das sind auch Fakten, kaum einer, der, oder ich sage es anders, fast alle, die groß sind im Showbusiness, haben richtig mit Satanismus zu tun. Und Satan macht sie groß. Das gibt's also, das gibt's. Und es ist unglaublich, mit welcher Raffinesse und ständig. Und wir konsumieren das auch mit den Medien. Und ich habe mich ja mit dem auch sehr viel auseinandergesetzt, weil ich eben auch in der Jugendpastoral vor allem, ich kann nicht einfach sagen, spielt's nicht diese Computerspiele. Ja, warum nicht? Ja, weiß ich nicht. Aber tu's nicht. Schaut's nicht diese Filme. Warum? Weiß ich nicht. Hört's nicht diese Musik. Warum? Weiß ich nicht. Das geht nicht. Ich muss sagen, darum. Und dann die Fakten ein bisschen aufzählen. Ja? Also. Und das muss man einfach klar vor Augen haben. Wir leben, wir sind ständig im, die Katharina ist ständig, mir hat das einmal der Pater Paul, den kennen ja fast alle. Der hat mir einmal, das in so einem Seelengespräch, hat er sich, wir saßen nebeneinander, das ist schon Jahre zurück, und dann hat er so gemacht, und hat gesagt, du bist genau in seinem Fadenkreuz, und er wartet nur, bis er endlich abdrücken kann, bis er dich vernichten kann. Und da geht einem dann ein bisschen kalt über den Rücken, da wacht man plötzlich auf, ah, der möchte mich vernichten, wirklich, gibt es jemanden, der mich vernichtet? Ja, gibt's. Ja, wenn es so ist, dann muss ich mich ganz neu zu Gott hinwenden, ich muss mich ganz neu bekehren, dann will ich wieder regelmäßig zur heiligen Beichte gehen, dann will ich wieder den Rosenkranz beten, ich will mit täglich der Gottesmutter weihen und ich will Ja sagen zum täglichen Opfer. Das, was kommt, ich muss mir jetzt einmal zuerst nichts suchen, zum täglichen Opfer einfach Ja sagen. Und das heiligt mich. Das gibt uns Kraft. Wir haben gehört von der Waffenrüstung Gottes, ja? Das haben wir schon gesehen. Wir sollen stark werden und kräftig, ja? Um den listigen Anschlägen des Bösen Widerstand leisten zu können. Na, Widerstand. Drum, ich freue mich sehr, dass ihr spürt, glaube ich, dass wir, das klingt jetzt ja vielleicht ein bisschen blöd und soll überhaupt nicht blöd klingen und auch nicht hochnäsig und irgendwie hochmütig oder irgendwie eingebildet, aber dass ihr spürt es selber, da geht es jetzt um mehr. Da geht es um mehr. Da geht es nicht um ein schönes Gefühl, das können wir alle machen. Halleluja, dann singen wir so ein Liedl und dann schaukeln wir uns da gefühlsmäßig alle gegenseitig in die Höhe. Und es war schön und super, das ist kein Zweifel. Haben wir ein traumhaftes Gefühl, gehen ganz glücklich nach Hause und morgen, was ist morgen? Wie kämpfe ich? Ich will da immer mich auch an den Heiligen orientieren, die uns gegeben sind als Vorbilder. Die Heiligen, die einfach geraten haben, ja, dann bete den Rosenkranz zum Beispiel. Geh zu den Sakramenten. Es ist so einfach. Und wie es der Herr Pfarrer heute schon gesagt hat, wir haben das 100-mal gehört. Ich sage euch heute nichts Neues, wahrscheinlich. Aber es soll uns helfen, wieder zu einer ganz neuen Entschlossenheit im Kampf gegen das Böse, nicht nur für mich in meinem persönlichen Leben, sondern du, Lukas, wenn du dich bemühst, in deiner Berufung den Willen Gottes zu leben, hat es immer Auswirkungen auf die anderen. Es gibt anderen Kraft, versteht ihr? Und das, wenn wir uns bemühen um ein reines Herz, wenn wir uns bemühen um ein Gebetsleben zum Beispiel, das hilft, so wird das Reich Gottes, kommt das Reich Gottes auf die Erde. Und Satan muss weichen, ja? Und so können wir uns auch gegenseitig helfen. Ich habe jetzt leider den Namen vergessen von diesem Heiligen, der hatte einen Freund, der hat nicht glauben können an Gott. Und sein Freund, der Heilige, der hat es nicht verstehen können. Es ist so leicht, an Gott zu glauben. Ich glaube an Gott, den Vater. Ist doch ein Vater, der hat alles erschaffen und so weiter. Und der andere hat immer gesagt, ich bin zwar dein Freund, aber das, was du glaubst, das ist einfach ein Blödsinn, das ist ein Hirngespinst. Und dann hat er, stellt sich vor, der Heilige, hat Jesus gesagt, nimm von meinem Glauben, schenk es ihm, damit er glauben kann. Und er hat gesagt, im selben Augenblick fiel eine Dunkelheit über mich, ich konnte nicht mehr glauben. Das ist sogar so weit gegangen, stellt sich vor, der hat sich auf einen Karton das Glaubensbekenntnis aufgeschrieben. Ich glaube an Gott, weil er konnte es nicht mehr glauben. Hat es um den Hals umgehängt, eine Schnur, da hat er es umgehängt. Und dann hat er so aufgeklappt und immer wieder laut vor sich hingebetet, ich glaube an Gott, und er konnte nicht glauben. Und das Lustige war, oder das Interessante, das Schöne war, dass sein Freund zu ihm kam und plötzlich sagte, ich weiß nicht, aber mir wurde die Gnade des Glaubens geschenkt. Und der, okay, gut, da freue ich mich, dass es, das gibt's. Man kann einander helfen. Ich kann dir Gnade vermitteln, dass plötzlich sich alles bei dir in deinem Leben ändert. Aber, das heißt, bei mir ändert sich dann auch was in meinem Leben. Das kann, schaut, heute ist das Fest zum Beispiel, ich freue mich sehr, dass ich heute vor 22 Jahren in die Gemeinschaft eingetreten bin. Heute ist das Fest von Maria Sila, einer steirischen Mystikerin, die war geistige Mutter für die Priester. Und da hat Jesus hat ihr das alles erklärt für die Erneuerung der Kirche. Weil da sind so viele Mädels und Frauen. Hat er ihnen ihre Berufung erklärt, dass sie Priestermutter sein können. Aber nicht dem Leibe nach, das heißt nicht, dass du jetzt Therese sagst, ja, aber ich bin ja nicht einmal verheiratet, geschweige denn, dass ich ein Kind habe und dass der nur Priester ist. Wie soll ich Priestermutter sein? Doch, kannst du, jetzt schon. Indem du sagst, so hat es Jesus Maria Sila erklärt, ich will als mütterliche Seele möchte ich all mein Beten und Opfern den Priestern zukommen lassen. Für die Heiligung der Priester. Das ist sehr schön. Sehr schön. Nur zum Beispiel durch die gewissenhafte Erfüllung der Alltagspflicht. Sauber arbeiten, zum Beispiel. Ordentlich, gewissenhaft, treu, pünktlich sein. Ich habe jetzt vor kurzem beim Jugendtreffen in Innsbruck, habe ich das vorgelesen von John Henry Newman. Da grinst einer, der kann sich erinnern, der Peter kann sich erinnern, habe ich vorgelesen. Er gibt einen Hinweis, wie wird man vollkommen? Wisst ihr, was der erste Punkt ist? Als Kardinal, als Heiliger. Er ist heilig gesprochen, hat er gesagt, der erste Punkt, wenn du vollkommen werden willst, also heilig werden willst, steh auf, wenn es zum Aufstehen ist. Nicht liegen bleiben. Es scheint jetzt wieder so lächerlich. Ich kann mich gut erinnern, hat eine unserer Schwestern, durfte einmal für eine gewisse Zeit in Innsbruck eine alte, das war eine adelige Frau, betreuen. Das war kurz vor ihrem Sterben. Und dann war sie schon so schwach und eines Morgens ist sie ganz früh aufgewacht und unsere Schwester Helena, sie war bei ihr in diesem so Begleitzimmer oder wie man das nennt, wo man, ich habe auch bei meiner Mutter im Krankenhaus, im Sterbezimmer oder Begleitzimmer die letzte Nacht im Krankenhaus bei ihr geschlafen. Und so war Schwester Helena bei dieser Frau. Und ganz in der Früh, sie war ganz schwach sterbend, hat sie sich noch mit letzter Kraft ganz früh auf, wollte sie auf und dann sagt Schwester Helena, aber bleiben Sie doch noch liegen, es ist ja nicht einmal nur Licht und so weiter. Wisst ihr, was sie geantwortet hat? Ich muss, ich möchte für mein Land. Für mein Land. Das klingt komisch. Aber stellt sich vor, im Sterben wollte sie aufstehen und die hat es sicherlich während ihres Lebens oft getan. Weil dass du das in der Stunde des Todes tust, Das tust du nicht, wenn du dein ganzes Leben lang das nie getan hast. Aber die wollte, die hat es sicherlich oft gemacht, ist in der Früh aufgestanden und der Gedanke hat ihr geholfen, ich stehe auf, auch wenn es mir ein Opfer kostet, für mein Vaterland. Um anderen Menschen Gnade zu finden, weil ich tue das aus Liebe zu Gott. Das ist sehr schön. Aber das ist oft ein Kampf, weil im Blick auf das Kreuz, und es ist irgendwie ein Kreuz auch, versteht man das? Ach so, dann hat Jesus also durch ein Opfer aus Liebe, durch ein Liebesopfer die Welt erlöst. Ja, und das muss man wieder den Menschen bringen. Es muss man wieder den Jugendlichen predigen. Bei allen Jugendtreffen quer über die ganze Welt muss man das wieder sagen. Aber das wird eben leider nicht mehr gesagt. Und darum habe ich irgendwie so eine große Freude, weil ihr spürt, da geht's und es ist dann schon ein anderes. Das ist jetzt ein anderes Niveau. Mag sein, dass der eine oder andere denkt, der vielleicht noch nicht so weit ist im geistigen Leben, das übersteigt mich, das ist mir zu viel. Das verstehe ich. Muss ich sagen, das verstehe ich. Aber ich kann jetzt nicht fragen, wer ist Anfänger und dann nur für den einen reden, wer ist fortgeschritten, nur für den reden. Ich weiß nicht, also ich muss jetzt einfach reden, so wie das Thema ist. Ja? Aber für die, die denken, das ist mir viel zu weit, lass es einmal hereinsickern in dich und nimm es einmal mit. Jeder lernt dazu und ich jetzt nach 22 Jahren Gemeinschaft, 13 Jahren Priester, ich lerne ständig dazu, ständig und es ist ja erst der Anfang. Schaut einmal, was die heilige Faustina so schön schreibt in ihrem Tagebuch. Ich fühlte mich sehr elend und dachte, dass ich nicht zur Anbetung gehen könnte. Das kennen Heilige auch. Ich kenne das auch. In der Früh nicht aufstehen zu wollen. Oder wir haben ja den Vorteil, wir leben in der Gemeinschaft. Und das sehen dann die anderen, wenn der Pater Maximilian, der gerade einen Vortrag über das Gebet gehalten hat, am nächsten Tag nicht zum Gebet erscheint. Versteht ihr? Dann ist es aufgenommen worden sogar. Können wir das anhören in alle Ewigkeit. Aber er ist nicht zum Gebet gekommen. Das kenne ich, diesen Kampf. Ja? Also, ich fühlte mich sehr elend und dachte, dass ich nicht zur Anbetung gehen könnte. So raffte ich meine ganze Willenskraft zusammen. Und obgleich ich in meiner Zelle gefallen war, stellt euch vor, so schwach war die, ist aufgestanden, die ganze Willenskraft stolpert und fällt hin, schenkte ich dem, was mir fehlte, keine Beachtung. Und das ist es, das sind die Heiligen. Die denken nicht darüber nach, wie sie sich fühlen. Die denken nur daran, Gott Freude zu machen, Gott alles zu geben. Ohne zu denken, wie sie sich dabei fühlen. Und das muss man lernen. Das müssen wir alle lernen. Wir entscheiden viel zu viel aus dem Gefühl heraus. Viel zu viel. Das. Und Satan weiß das. Der beeinflusst uns ja gerade in den Gefühl. Wie oft hast du schon gesagt, oder ich sag so, wie oft bist du schon nicht zur Heiligen Messe gegangen, weil du dir gesagt hast, ich mag nicht. Ich mag nicht. Ich fühle mich nicht danach. Nicht, weil du es nicht willst. Eigentlich willst du es ja. Vom Inneren her. Aber für das Gefühl, sag ich, ich fühle mich nicht danach, ich mag jetzt nicht. Und dann haben wir es nicht gemacht. Wie oft? Ich? Oft. Und sie nimmt sich alle Willenskraft zusammen, schenkte dem, was ihr fehlte, keine Beachtung. Ich hatte das Leiden Jesu vor Augen. Und dann schreibt sie, als ich in die Kapelle kam, wurde mir innerlich verständlich, dass Gott nicht nur für gute Taten uns großen Lohn bereitet, sondern auch für den aufrichtigen Willen, solche zu tun. Welch große Gnade Gottes! Wie angenehm ist es, sich für Gott und für die Seelen abzumühen. Heute hat der Herr Pfarrer, er hat zwar immer meinen Namen gesagt bei der Predigt, hat aber eigentlich von sich gesprochen. Du bist in der Beichte, du bist jetzt still dahin. Na, aber das stimmt tatsächlich. Das war heute, das hat Gott so wollen. Normalerweise sprechen wir Priester nicht von unseren Leiden so. Aber es ist tatsächlich heute hat es Gott so gewollt, dass er euch das einmal sagt, dass wir Priester für euch auch Schläge einstecken. Darüber sprechen wir ja nicht normalerweise. Schläge in allen möglichen Variationen. Ob es ganz im Verborgenen ist, wo Satan direkt kommt. Ich habe jetzt keine Erscheinungen also von ihm, zum Glück nicht. Aber ich kann mich noch sehr gut erinnern, als ich einmal in Medjugorje war, da kam ich durch die Umstände mit einem Menschen zusammen, der hatte richtig mit Okkultismus, mit Satanismus zu tun. Ich sage jetzt keine Details, aber ich kann mich gut erinnern. Es war im Sommer. Das ist schon viele Jahre zurück. Und dann am Abend. Und dann ging ich zurück ins Hotel. Und sowas habe ich seitdem nie mehr erlebt. Ich bin jetzt kein ängstlicher Typ. Aber ich sage euch, ich lag in meinem Bett. Es kam über mich ein Gefühl von Angst. Als wäre er sichtbar leibhaftig vor mir. Wer er? Satan. Ich habe nichts gesehen, aber es war mir, als würde ich seinen ganzen Hass, den er mir gegenüber hat, spüren. Und stellt euch vor, was ich gemacht habe. Ich habe die Decke, das Leintuch im Sommer, haben sie nur Leintücher, habe ich ganz über meinen Kopf gezogen. Ich bin wie ein kleines Kind im Bett gelegen und habe so Angst gehabt und habe nur Gebete gegrüßt. Aber das war ein Gefühl, versteht ihr? Ich durfte erleben, ich durfte spüren förmlich den Hass Satans, weil ich ihm diesen Menschen entrissen habe. Das habe ich noch nie jemandem erzählt, das ist das erste Mal. Das ist auch eine Form von Schläge, die wir erdulden. Oder, das habe ich schon manches Mal erzählt, wie es mir auch oft geht, das sage ich aber dann auch nur, um euch zu trösten. Was? Dass meistens an einem gnadenvollen Exerzitientag oder schönes Jugendtreffen am nächsten Tag ich zum Beispiel vom Gefühl, ist alles Gefühl, wie in ein tiefes Loch hineinfall. Ein Loch von Einsamkeit, das Gefühl, völlig nicht brauchbar zu sein, ein unnützer Diener zu sein, Sinnlosigkeit zum Beispiel, Gefühl von Sinnlosigkeit, dass ich mir denke, für was tue ich mir das an, das bringt ja alles. Und alle diese Gedanken und eine große innere Leere, oft auch, ja, man könnte fast mit einem, ich bin jetzt nicht depressiv, aber vielleicht würde das am besten beschreiben, einfach Depression. Das ist meistens ein Tag oder so, die tiefe oder Dunkelheit, große Dunkelheit, die mich dann überfällt. Und was macht man dann als Priester? Man greift natürlich zum Alkohol. Nein. Und dann sagt man Jesus, es ist nicht leicht, aber ich schenke das alles. Ich schenke dem jetzt, wie es Faustina sagt, ich nehme meine ganze Willenskraft zusammen, ich schenke dem keine Beachtung. Und ich habe nur das Leiden Jesu vor Augen. Das hat sie getan. So einfach. Ich vereinige mein Leiden mit dem Leiden Jesu. Das bringt Gnade. Versteht? Das erneuert die Kirche. Drum sagt auch, weil heute Maria Sieler ist, drum sagt auch Jesus zu ihr, der Priester, wenn er am Altar steht. Und ich habe mehrere Male schon in Irland zum Beispiel Exerzitien gegeben, habe auch Gruppen aus Irland nach Medjugorje begleitet und deswegen auch bei den englischen Messen in Medjugorje teilgenommen. Und unser irischer Priester Pater Patrick hat erzählt, in den Seminarien von Irland und auch England ist es so, lernen die Priester: Start the Mass with a good joke. Beginne die Messe mit einem guten Witz. Weil wenn alle gelacht haben, hast du sie auf deiner Seite. Und die machen das. Die fangen an. In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, Amen. Und dann sagen sie gleich einmal einen Witz. Und dann, dann lachen alle. In Italien macht man so. Geht's noch, oder was? Geht's noch? Jesus gibt sein Leben hin. Das haben wir heute gehört. Martin hat uns das gesagt. Von Papst Franziskus, das, was eben der heilige Augustinus auch gesagt hat, der bei der heiligen Messe war, darum steht ja da ein Kreuz, Entschuldigung, warum steht es da? Und jetzt aber sagt Maria Sila, der Priester soll am Altar nicht einfach cool und lässig sein und witzig sein, sondern er muss sich selbst zum Opfer bringen, weil Jesus in ihm die Worte spricht, das ist mein Leib. Und das muss ich euch sagen, viel zu wenig tue ich das, aber manches Mal fällt es mir ein, während der Wandlungsworte, dass ich bewusst auch, wenn ich sage, das ist mein Leib, dass ich auch meinen ganzen Leib, meine Seele, meine Gefühle, meine Versuchungen, meine Traurigkeiten, meine alles bringe ich hin und möchte es auch hinlegen mit Jesus am Kreuz. Für die, die da sind. Und selbst wenn niemand da wäre, für alle Völker. Weil das Kreuz Jesu umfängt alle Nationen, alle Sprachen. Das ist der Priester. Er opfert sich wirklich mit. Sollte er. Aber auch die Gläubigen bringen ja bei der Gabenbereitung das. Das ist die beste Gabenbereitung, was ihr da gemacht habt. Euer Handy. Aber das ist nur ein Teil dessen, was man Gott schenken kann. Und dann bringt man die Gaben zum Altar. Und vereint mit den Gaben von Brot und Wein, die verwandelt werden in den Leib und das Blut Christi, Jesus, der sich am Kreuz opfert, wird es alles dem göttlichen Vater dargebracht. Für was? Für was? Die Antwort kriege ich jetzt von euch. Für was? Für was ist Jesus am Kreuz gestorben? Für was? Für uns, ja, Sünden der Welt, ja. Und wer ist der Verursacher der Sünden der Welt? Nicht der Mensch, Satan. Also, um das Böse zu besiegen, das ist Erlösung, liebe Freunde, das ist Erlösung. Drum, wenn ihr zum Wortgottesdienst geht, ist es nicht das Kreuzesopfer Christi. Das ist ein Unterschied, Wortgottesdienst und heiliges Messopfer. Stellt euch vor, ich war jetzt vor kurzem auf Skiexerzitien, da ganz in der Nähe, nur ein Wochenende, und habe genau dasselbe Zitat vom heiligen Augustinus gesagt. Und da sagt mir einer, der eine leitende Funktion hat, was hast du da gesagt? Wie meinst du das mit... Wer bei der heiligen Messe war, weil Augustinus sagt, wer einmal bei der heiligen Messe war, kann sagen, ich war dabei, als Christus am Kreuz gestorben ist. Wie, das verstehe ich jetzt nicht. Einer in der leitenden Funktion. Na, ich sage, ja, aber das ist ja Kalvaria. Christus wird gegenwärtig bei der heiligen Messe, er opfert sich, sein Opfer, das vor 2000 Jahren er vollbracht hat, wird gegenwärtig gesetzt auf unblutige Weise bei jeder heiligen Messe. Es ist tatsächlich ein und dasselbe Opfer. Wir haben es heute gehört von Pater Martin. Er hat es nicht verstanden. Wie soll das gehen und hin und her? Aber das ist die heilige Messe. Das ist ein Opfer. Es ist das Lebensopfer Jesu. Das ist das größte Werk Christi. Hier auf dieser Welt war nicht die Totenerweckung, die Heilung eines Blinden, Brotvermehrung, Dämonenaustreibung, sondern das größte Werk war eben das Kreuzesopfer Jesu. Das hineinmündet in die Auferstehung und damit hat er das Böse besiegt. Das ist der Höhepunkt der Berufung Christi hier auf dieser Welt. Als göttlicher hoher Priester sein Leben hinzugeben. Und glaubt ihr, das war kein Kampf? Das war ein Kampf. Wenn Jesus also durch einen Kampf das Böse besiegt hat und wir auch Kampf kennen, dann können wir das vereint mit Jesus tragen und wir können tatsächlich mitwirken, dass das Böse besiegt wird. Das ist nachher nicht mehr einfach Unterhaltung, die Heilige Messe, Jugendmesse und vielleicht sich so einsetzen und denken, ja, das Chörli da und ja, nett, haben's gut gemeint. Und so, und der Priester, mei, hat das probiert. Ja, nichts Neues gewesen, was er uns da erzählt hat, und so weiter. Einfach so ein Event, Unterhaltung. Ich spüre einfach, wir wollen doch wachsen, oder? Und den Eindruck habe ich bei euch auch, ihr wollt geistig wachsen. Oder wollt ihr, hat mir jetzt einer unserer Mitbrüder erzählt, dem hat ein Priester in einem Kloster gesagt. Ein Priester, ein Ordenspriester hat über seinen Mitbruderpriester, einem unserer Brüder gesagt, der es mir, seinem Bruder, gesagt hat. Also der Priester, der Ordenspriester, hat über den Priester gesagt, er ist ein frommer Egoist. Dieser Pater so und so. Ein frommer Egoist. Fromm schon, weil er ist ja Priester. Der betet auch, ein Stundengebet und weiß nicht was alles. Aber ein purer Egoist. Das kann uns aber auch so gehen. Überlegen wir, bin ich auch ein frommer Egoist? Ballen, weil es mir jetzt so einfällt, wegen der Leiden. Weil das hilft uns eben weiter und wir spüren einfach, wir wollen ja Fortschritte machen und wir wollen ja mitwirken am Aufbau des Reiches Gottes, aber das geht nicht anders, das geht nicht ohne Kampf. Und da hat, stellt euch mal vor, die Mirjana von Medjugorje hat erzählt, in einem Buch hat sie das veröffentlicht. Als die Erscheinungen begonnen haben, waren sie nur Kinder. Und da haben ja die Kommunisten unglaubliche Foltermethoden angewandt, um sie dazu zu bringen, die Erscheinung zu leugnen, beziehungsweise zu sagen, es ist alles Lug und Betrug, es stimmt nicht, dass uns die Gottesmutter erscheint. Wisst ihr, was die mit ihnen gemacht haben? Die haben sie gekidnappt, haben sie ins Krankenhaus gebracht, hinunter in den Keller, wo die Leichen im Kühlregal lagen von Patienten, die gestorben sind. Da haben sie die Kinder eingesperrt. Einmal sogar den Jakob ganz alleine, mit 9 Jahren, stellt sich das vor, um ihn zu traumatisieren. Wisst ihr, was er gemacht hat? Er hat jede Kühlschranktür aufgemacht, hat die Leiche herausgezogen, hat das grüne Tuch zurückgefaltet, hat sich hingekniet und hat für den Rosenkranz gebetet. Wenn er fertig war, hat er eingeschoben den Nächsten. So hat er einen ganzen Tag. Brutal. Und dem Jakob, weil die Mama war sterbenskrank. Und dann haben sie ihm gesagt, wir geben deine Mutter keine Medikamente, wenn du nicht zugibst, dass du lügst. Ich sage, aber ich lüge nicht. Dann stell dir vor, mit 9 Jahren. Dann hat man ihn so terrorisiert und ihm gesagt, und wenn deine Mama stirbt, bist du schuld, weil du nicht zugibst, dass du lügst. Und haben der Mama keine Medikamente gegeben, man hat sie nicht behandelt und sie ist gestorben. Das ist Psychoterror. Und dann haben sie natürlich auch viel geweint, die Kinder. Und Mirjana sagt, am nächsten Tag, nach einer Folterung, Psychoterror, ist die Gottesmutter erschienen und sie sagt mir, Kinder, wir haben alle geweint während der Erscheinung und wir haben alles der Gottesmutter erzählt. Nur interessanterweise hat die Gottesmutter durch nichts irgendwie reagiert. Nicht durch Worte, nicht durch irgendwie Tröst, Tröstungen oder so, sondern sie zeigte uns in einer Vision Ausschnitte aus ihrem Leben. Und es waren, und sie sagt, das war sehr beeindruckend zu sehen, wie viel die Gottesmutter, der heilige Josef und das göttliche Kind gelitten haben. Das war alles. Sie hat nichts gesagt. Aber sie haben verstanden, was sie damit sagen wollte. Sie haben verstanden, das ist auch ihr so gegangen. Aber, da sie das aufgeopfert haben, Gott geschenkt haben, ist der Himmel auf diese Erde gekommen, weil das Böse musste weichen. Der Himmel kommt auf diese Erde, liebe Freunde, wenn das Böse weg ist. Nur wie geht es weg? Wie geht es weg? So, schaut, die Anschläge des Teufels soll man widerstehen. Durch Gebet, beten und flehen, wachsam sein, ausharren in Geduld, beten für die anderen. Das hat zum Beispiel auch David erlebt, auf seine Art und Weise. Der Goliath war unbesiegbar, war sehr gefürchtet. Ja? Und Goliath hat gesagt, er kämpft gegen einen der Hebräer. Wer von wem, von welcher Seite stirbt? Wenn der David stirbt, werden alle gefangen genommen. Wenn der Goliath stirbt, dann alle Philister. Zuerst großer Ratschlag, wer überhaupt bereit ist zu kämpfen. Und dann kommt dieser Hirtenjunge. Saulus hat ihm, er hat sich überreden lassen, hat ihm die ganze Rüstung angezogen. Ein kleiner Bub ist drinnen gesteckt, in der ganzen schweren Rüstung, mit einem Schild, das er fast nicht heben konnte. Und er hat gesagt, ich fühle mich nicht wohl, so kann ich nicht kämpfen. Hat das alles abgelegt und hat nur 5 Steine aufgeklappt. Und dann hat natürlich, so heißt, er griff in seine Hirtentasche, nahm einen Stein heraus, schleuderte ihn ab und traf den Philister an der Stirn. Der Stein drang in die Stirn ein und der Philister fiel mit dem Gesicht zu Boden. So besiegte David den Philister mit einer Schleuder und einem Stein. Er traf ihn, tötete ihn, ohne ein Schwert in der Hand zu haben. Dann lief David hin und trat neben den Philister. Er griff sein Schwert, zog es aus der Scheide, tötete ihn und schlug ihm den Kopf ab. Als die Philister sahen, dass ihr starker Mann tot war, flohen sie. Ja. Das hat er. Gott will natürlich nicht, dass wir uns gegenseitig töten. Und das war mehr Verteidigung, Selbstverteidigung. Da muss man manches Mal auch zu den Waffen greifen und das ist erlaubt. Wenn keine andere Möglichkeit mehr gibt, dann muss man auch zu den Waffen greifen, um das eigene Leben oder das Leben deiner Familie zum Beispiel oder des Landes zu retten und zu verteidigen. Zu Verteidigungskrieg. Selbstverteidigung, ja. Aber Gott will es ganz anders. Man muss ja das Böse an der Wurzel besiegen. Warum ist denn der böse geworden? Da steht ja wer dahinter. Es nutzt ja nichts. Schaut, jetzt ständig, wow, wie oft, ich kann das schon fast nicht mehr hören, beziehungsweise da denkt man als Priester natürlich nach. Wenn es heißt, jetzt hat man wieder eine Terroristenzelle, man hat vielleicht 140 IS-Terroristen durch einen Flugzeugangriff mit Bomben, hat man getötet, auf einen Schlag, 140 getötet. Vor kurzem war das so. Ja gut, die sind tot, aber die Ursache ist nicht, die Ursache hat man ja nicht bekämpft. Dass es überhaupt Menschen gibt. Wie kann ich diese Ursache bekämpfen? Es geht eben nur durchs Gebet, durch das Opfer, das Liebes. Oder schau dir mal Daniel in der Löwengrube. Das ist auch sehr beeindruckend, wie Gott uns zu Hilfe kommt. Und da steht, weil er, da, sie haben einen Drachen gehabt, einen Drachengott, und Daniel hat ihn getötet, diesen Drachen. Und dann wollte der König ihn zu einem obersten Beamten des Landes machen. Jetzt waren da Eifersüchte rein und so weiter, dann hat man einen Grund gesucht, Daniel zu beseitigen. Dann hat man ihn dann in die Löwengrube geworfen, wo es von dem heißt, da waren 7 Löwen. Er blieb 6 Tage lang. Man gab diesen Löwen täglich 2 Menschen und 2 Schafe zu fressen. Stellt euch das vor. Jetzt aber gab man ihnen nichts, damit sie Daniel fressen. 6 Tage. Am 7. Tag kam der König, der ihn sehr geschätzt hat, um zu trauern. Schaut in die Grube und er sitzt quietschvergnügt zwischen den Löwen. Ohne dass ihm was passiert ist. Der hat durch Gebet und durch die Hilfe des Engels, durch die Hilfe Gottes, das Böse zurückhalten können. Sehr beeindruckend. Der hat dann Daniel herausgezogen und statt ihn wurden dann die Männer in die Grube geworfen, die ihn vernichten wollten. Und vor seinen Augen wurden sie sofort aufgefressen. Sehr beeindruckend, ja? Glaube, small as a mustard seed. Glaube, so klein wie ein Senfkorn, versetzt Berge. Aber, und jetzt kommt was Wichtiges. Das müsst ihr wissen. Hab schon angekündigt. Es gibt in unserem geistigen Leben manches Mal Verzögerung. Ich habe heute am Vormittag von der Verheißung Gottes gesprochen und von der Erfüllung. Alles, was Gott verheißt, ist im Himmel schon bereits erfüllt. Aber hier auf dieser Erde kommt es manches Mal zur Verzögerung. Das heißt, da gibt es eine Spanne zwischen Verheißung und Erfüllung. Und diese Spanne zwischen Verheißung Gottes und die Erfüllung der Verheißung Gottes nennt man Glaube. Glauben, Glauben, Glauben. Weil es bereits im Himmel erfüllt ist. Gott ist treu. Und da muss ich noch einmal ein Beispiel erzählen von Daniel. Warum? Es tobt nämlich zwischen der Verheißung Gottes und der Erfüllung hier auf dieser Erde, tobt ein geistiger Kampf. Und das ist sehr gut beschrieben bei Daniel zum Beispiel. König Kyros von Persien war feindlich gesinnt. Interessanterweise hat aber Daniel seine Gunst bekommen. Es heißt, im 3. Jahr des Königs Kyros von Persien empfing Daniel eine Offenbarung. Welche? Große Not. Es kündigt sich große Not an. Daniel versuchte, das Wort zu verstehen. Und es wurde ihm in einer Vision gegeben. Und dann, was passiert mit Daniel? Als er das gesehen hat und verstanden hat, fiel er in tiefe Trauer. Große Not kam, war angekündigt für ihn. Und dann heißt, Daniel hielt 3 Wochen lang Trauer. Da muss ich denken an die Nacht der Schreie von Garabandal. Die ist berühmt worden, in Garabandal die Nacht der Schreie. Als die Gottesmutter den Seherkindern von Garabandal, wir waren mit in Garabandal, damals auf unserer Reise, doch ein paar, nur so wenig, nur 3 gibt es. Ja. Da hat die Gottesmutter von einer großen Not gesprochen, ist das sogenannte Strafgericht, wenn die Menschen sich nicht bekehren. Und dann hat die Gottesengel, das muss wie bei Daniel gewesen sein, ihnen das gezeigt, was kommen wird, wenn die Menschen sich nicht bekehren. Und es war am Abend, in der Nacht war die Erscheinung. Und dann haben die Kinder so geschrien, weil sie waren so entsetzt und in der Vision haben die laut geschrien, dass das eingegangen ist in die Geschichte als die Nacht der Schreie. Klar, dass die total, oder Jacinta von Fatima, wo ist denn unsere Jacinta? Da. Deine heilige Beschützerin bzw. Namenspatronin und Beschützerin. Der hat die Gottesmutter, auch den anderen beiden Kindern, die Hölle gezeigt. Und du weißt, was da passiert ist, Jacinta. Sie hat Fieber bekommen. Während der Vision noch. Es hat sie so fertig gemacht körperlich, dass sie Fieber bekommen hat. Daniel ebenso. Nur er heißt, 3 Wochen lang Trauer. Nahrung, die mir sonst schmeckte, aß ich nicht. Fleisch und Wein kamen nicht in meinen Mund. Auch salbte ich mich nicht. Bis 3 volle Wochen vorbei waren. Tiefe Trauer. Und er hat gebetet. Dann, was ist dann passiert? Dann sandte Gott einen Engel zu ihm. Man kann annehmen, dass es der Erzengel Gabriel war, aus anderen Visionen, die Daniel bereits hatte. Gabriel, der Botschafter Gottes. Da heißt, doch eine Hand fasste mich an und half mir auf Knie und Hände. Dann sagte er zu mir, jetzt denkt nochmal dran, jetzt sind 21 Tage vergangen. Tiefe Trauer, Fasten, Beten. Daniel, du geliebter Mann, achte auf die Worte, die ich zu dir zu sagen habe. Stell dich aufrecht hin, denn ich bin jetzt zu dir gesandt. Ich erhob mich zitternd. Dann sagte er, und jetzt ist der wichtige Satz, fürchte dich nicht, Daniel. Schon vom ersten Tag an, als du dich um Verständnis bemühtest und dich deswegen vor deinem Gott beugtest, wurden deine Worte gehört. Am ersten Tag wurden deine Worte gehört. Und jetzt sind 21 Tage vergangen. Warum ist es noch nicht in Erfüllung gegangen? Wenn Gott mich am ersten Tag erhört, versteht ihr, und das ist jetzt die Verheißung und dann die Erfüllung der Verheißung. Da ist eine Spanne. Das kann manches Mal jahrelang dauern, wie wir sehen werden bei Abraham. 25 Jahre zwischen der Verheißung, dass er Kind gebären wird, seine Frau, und dann die Geburt. 25 Jahre. Warum? Es hilft uns sehr in dieser geistigen Kampf. Schaut, er erklärt es, der Gabriel erklärt es. Vom ersten Tag an hat Gott dich schon erhört. Aber, schaut, der Fürst des Perserreiches hat sich mir 21 Tage entgegengestellt. Wer war dieser? Kyrus von Persien. Jetzt hat Daniel gebetet, 21 Tage, Gott hat ihn bereits erhört, aber der Mensch, Kyrus, der König, Perserkönig, Fürst von Persien, hat sich dem widersetzt. Warum hat sich der dem widersetzt? Aber Michael, sagt Gabriel, einer der ersten unter den Fürsten, kam mir zu Hilfe und ich wurde dort bei den Königen von Persien gelassen. Achtung, ist es jetzt ein König oder sind es mehrere? Weil da ist jetzt plötzlich von Königen von Persien die Sprache. Und da müssen wir wissen, es hat nur einen König gegeben, der hat Kyrus geheißen. Jetzt spricht Gabriel von mehreren Königen. Und das müssen wir wissen, diese Fürsten, das ereignet sich in einer übernatürlichen Welt. Das sind die Dämonen. 21 Tage hat Daniel gebetet und gefastet und gelitten. Gott hat seine Verheißung gegeben, aber der König hat sich entgegengesetzt und in den himmlischen Sphären hat ein geistiger Kampf getobt. Darum habe ich heute am Vormittag gesagt, da ist ganz ruhig, wir sind äußerlich ganz im Frieden. Aber da Gott gibt seine Verheißung. Er möchte wahnsinnig viel schenken, heute auch in diesem Tag. Aber da gibt es eine Welt sozusagen, die das Ganze, die Gnade erst durchdringen muss. Und das ist diese geistige Welt, die Fürsten von Persien zum Beispiel. Die müssen erst besiegt werden, damit die Gnade Gottes zu uns kommen kann. Das ist schon beeindruckend, zu wissen, deswegen kommt es also zur Verzögerung, nicht weil du nicht erhört wirst von Gott, sondern da gibt es einen geistigen Kampf in den Herzen der Menschen, ausgelöst durch Fürsten und Gewalten der Unterwelt. Die sind nicht sichtbar. Deswegen, versteht ihr, warum man manches Mal lang beten muss? Das ist genau das. Der Satan geht wie ein brüllender Löwe umher, der will nicht, dass in diese Kirche Gnade, der will nicht, dass in dein Herz Gnade eindringt, er will nicht, dass Gott dir hilft und zögert es hinaus. Er kann es nicht verhindern, aber es kann sich hinauszögern. Ja? Der geistige Kampf zögert es hinaus. Drum, das ist zwar kein super, super Foto, aber irgendwie habe ich es dann doch genommen, weil da sieht man jetzt den betenden Menschen. Der sieht diese Wirklichkeit nicht da oben. Das sind jetzt die Kämpfer Gottes sozusagen, unsere Schutzengel, die heiligen Engel und so weiter in dieser geistigen Welt. Aber rundherum ist alles finster. Du betest und Gott erhört nicht, scheinbar. Scheinbar. Doch, Gott ist treu. Und deswegen halten wir fest an der Verheißung Gottes, dass seine Versprechungen werden sich erfüllen. Viele Menschen aber sagen, die beten 2 Tage zum Beispiel, dann erhört einen Gott nicht und dann hört man auf zu beten. Oder wie es am Vormittag gesagt, oh, dann stampft man. Und Glaube heißt nicht stampfen. Glauben heißt Vertrauen. Festhalten an der Verheißung. Gott ist treu. Und das hat Daniel getan. Der hat festgehalten an der Verheißung, dass Gott treu ist. Und so werden wir hineingenommen in diesen geistigen Kampf. Drum, diese Spanne zwischen Verheißung und Erfüllung des Verheißung nennt man Glaube. 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 Geistiger Kampf. Gebetskampf. Treue. Dieser Kampf. Danke, es war ja. Und dann gibt es aber noch einen Grund, warum es zur Verzögerung kommen kann. Nämlich, dass die geistige Ausrichtung verschiedener Menschen, die für die Erfüllung einer Verheißung notwendig sind, nicht einheitlich ist. Und da zeige ich euch Abraham. Ihr wisst, Abraham, der hatte keine Kinder, sie konnten keine Kinder kriegen. Abraham hat dann Gott diese Verheißung gegeben, doch du wirst einen Sohn empfangen, geh hinaus, schau dich in die Sterne, schau den Sand am Meer, so viele Nachkommen wirst du werden. Du wirst ein Vater über viele, viele Völker werden. Und ich sage, ja, wie ist das möglich? Ich bin ja schon so alt und meine Frau ist alt. Doch, so wird es sein. Und da musste Abraham glauben. Und es heißt, und er glaubte der Verheißung. Er hat es einfach geglaubt. Schaut, das Wort des Herrn ging in einer Vision an Abraham, fürchte dich nicht. Dein Lohn wird groß sein. Und er sagt, was kannst du mir geben? Ich gehe kinderlos dahin. Und siehe, du hast mir keine Nachkommen gegeben, so wird mein Haussklave mich beerben. Und dann sagt der Herr, nicht er wird dich beerben, sondern dein leiblicher Sohn wird dein Erbe sein. Führt ihn hinaus, zeigt ihm die Sterne und so weiter. Und sprach, so zahlreich werden deine Nachkommen. Und dann heißt, und er glaubte dem Herrn und der Herr rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. So. Glauben kommt von Hören. Gott spricht, du hörst es, die Verheißung Gottes, und du glaubst ihm. Ja. Und dann sagt Gott zu Abraham, du sollst deine Frau, jetzt müsst ihr euch einmal vorstellen, Sarah, er ist natürlich zu Sarah gegangen und hat ihr das erzählt. Abraham hat es von Gott gehört und hat es geglaubt. Sarah hat es von Abraham gehört. Ihr Glaube lag also in Abraham. Abrahams Glaube lag aber in Gott, in Gottes Verheißung. Sarah hat es nicht von Gott selbst gehört. Klar konnte sie das dann nicht glauben. Abraham aber hat geglaubt und hat gebetet. Aber seht ihr diese nicht einheitlich für Menschen, weil das braucht natürlich das Mitwirken. Da brauchte für einen Sohn Isaac, braucht es Abraham und Sarah. Klar, Abraham hat geglaubt, sie nicht. Also dieses Misalignment, die nicht einheitlich ausgerichtet sein, kann die Erhörung der Gebete, die Erfüllung der Verheißung verzögern. Und so war's. Da sagt Abraham, fiel auf sein Gesicht nieder und lachte. Er sprach in seinem Herzen, können einem 100-Jährigen noch Kinder geboren werden? Und kann Sarah, die war 90 Jahre alt, noch gebären? Und er sagt, wenn nur Ismael von dir am Leben bleibt, vor dir am Leben bleibt. Und Gott sagt, nein, deine Frau Sarah wird dir einen Sohn gebären. Du sollst ihm den Namen Isaac geben. Ich werde meinen Bund mit ihm aufrichten, als einen ewigen Bund für seine Nachkommen mit ihm. Das hat also Abraham seiner Frau Sarah erzählt. Und dann haben sie 24 Jahre gewartet und probiert, er 100, sie 90. Die haben es probiert, falls ihr wisst, was ich meine. Und es ist nicht gegangen. Klar, dass dann Sarah gesagt hat, nimm doch meine Haussklavin. Sie, die natürlich bei bestem Willen, schaut, bei den Römerbrief heißt, der Glaube gründet in der Botschaft. Also du musst was hören, eine Botschaft, und dann kannst du glauben. Die Botschaft aber im Wort Christi. Abraham hat es von Gott gehört, sie aber nur von Abraham. Sie hat es natürlich gut gemeint und hat ihm dann gesagt, ich bin meinen Bildern ein bisschen voraus, Glaube kommt von Hören, sie sagt dann zu ihm, sie sagt, dann nimm meine Sklavin Hagar zur Frau, sie soll dir ein Kind gebären und dann wird dieses Kind, weil ich kann, offensichtlich, wir haben es probiert, ich, bei mir funktioniert nicht, nimm sie. Und tatsächlich, er nahm sie und gebar ihm ihr Ismael. Und Gott hat gesagt, nein, nicht Ismael ist der, auf dem die Verheißung ruht. Sarah wird dir ein Kind gebären. Natürlich war dann Sarah eifersüchtig auf Hagar, dass sie von Abraham ein Kind kriegt und Sarah aber nicht. Und hat sie so schlecht behandelt, dass Hagar geflüchtet ist. Bis ihr ein Engel erschienen ist und gesagt hat, Hagar, wohin gehst du denn? Und dann hat sie gesagt, ja, meine Herrin, ich bin von meiner Herrin geflüchtet, weil sie so böse zu mir war und so weiter und so fort. Der sagt ihr wieder, geh zurück. Und dann offenbart sich noch einmal Gott dem Abraham, und jetzt hört auch die Sarah, weil es heißt, sie hat zugehört, wie Gott mit ihm spricht. Wo ist deine Frau Sarah? Dort im Zelt, sagte er. Da sprach er, in einem Jahr komme ich wieder zu dir. Dann wird deine Frau Sarah einen Sohn haben. Das ist jetzt nach 24 Jahren Verheißung. Spricht Gott endlich auch zu Sarah, weil sie zuhört. Jetzt hört sie diese Verheißung. Und dann heißt, Sarah hörte am Eingang des Zeltes hinter seinem Rücken zu. Abraham und Sarah waren schon alt, sie waren hochbetagt. Sarah erging es nicht mehr, wie es Frauen zu ergehen pflegt. Deshalb lachte Sarah still in sich hinein und dachte, ich bin doch schon alt und verbraucht und soll noch Liebeslust erfahren. Auch ist mein Herr doch schon ein alter Mann. Und dann spricht der Herr zu Abraham, warum lacht Sarah und sagt, sollte ich dir wirklich noch gebären, obwohl ich so alt bin? Ist denn beim Herrn etwas unmöglich? Nächstes Jahr, um diese Zeit werde ich wieder zu dir kommen, dann wird Sarah einen Sohn haben. Und dann heißt, also da weiß man, sie hat zugehört, Sarah leugnet, ich habe nicht gelacht, denn sie hatte Angst. Er aber sagt, doch, du hast gelacht. Jetzt könnte man natürlich meinen, Sarah hat nicht geglaubt. Aber es steht dann doch woanders in der Heiligen Schrift, die zeigt uns dann, dass Sarah doch geglaubt hat. Und diesen Glauben hat es gebraucht. Und dann kam es zu dieser ausgeglichenen Einheit, die notwendig war für die Verheißung, für die Erfüllung der Verheißung. Weil Abraham hat es jetzt gehört. Abraham hat geglaubt. Jetzt hat es auch Sarah gehört. Und Sarah hat geglaubt. Gelacht hat sie nur wegen sich selbst. Du musst dir selber lachen und sagen, Entschuldigung, jetzt bin ich doch, schaut's mir an, ich bin so runzlig und Liebeslust soll er auch noch mit 90 Jahren und hat über sich gelacht. Aber sie hat dann doch geglaubt. Abraham hat gebetet. 24 Jahre. Und da steht bei Hebräer, aufgrund des Glaubens empfing selbst Sarah die unfruchtbar, die Kraft, trotz ihres Alters noch Mutter zu werden. Und das ist das Unglaubliche. Gott gibt die Verheißung an Sarah und in dem Augenblick, wo sie glaubt, verwandelt Gott ihren Leib und macht ihren Leib fruchtbar. Weil sie war nicht nur alt, sie war auch unfruchtbar. doppelt unmöglich. Ja? Und dann passiert eben dieses Wunder. Aber schaut euch mal das lustige Foto an. Natürlich ist es gestellt. Aber so kann man sich das vorstellen. Die war jetzt auch schon über 100 Jahre alt, Sarah, als sie Isaac geboren hat. Das musst du mal glauben. Ihr seht also, es brauchte den Glauben von beiden, von nicht nur von ihm, Abraham, sondern auch von Sarah. Weil für ein Kind braucht es zwei. Und das war der Ausgangspunkt, dass Gott seine Verheißung erfüllen kann. Also es gibt zwei mögliche Hauptgründe, so Möglichkeiten, es gibt natürlich viele, aber zwei Hauptgründe, wenn wir uns das merken, hilft uns das sehr, mir hilft es, für mein persönliches Leben, für mein Jawort, zu meiner Berufung, zu meiner Art und Weise, wie ich kämpfe, dass es zur Verzögerung kommen kann, weil im Himmel ein geistiger Kampf tobt. Es tobt ein geistiger Kampf. Die Dämonen, die versuchen, die Verheißung des Herrn zu blockieren. Jetzt stellt euch einmal vor, kurze Beispiele. Die Gottesmutter sagt zu Seherin Lucia von Fatima, du wirst den Triumph noch miterleben. Und jetzt ist sie gestorben. Sie hat ihn nicht miterlebt. Verheißung, Erfüllung der Verheißung. Tobt der Kampf. Und da bei ihr, bei Lucia, könnte man sagen, beides. Nicht nur, dass die Dämonen kämpfen, dieser geistige Kampf, um das zu verhindern, weil das wird dann der Sieg über die Dämonen sein, sondern auch, oder gleiches Beispiel mit Amsterdam. Die Botschaften von Amsterdam. Die Gottesmutter gibt Verheißungen, sie hat einen Plan, sie sagt es, und sie sagt zum Beispiel sogar zum Sakrista, nennt man das, im Vatikan, er soll die Botschaften dem Papst überbringen. Und dann muss der Papst, das wäre alles perfektes Timing gewesen von der Gottesmutter. Das wäre alles perfektes Timing. Und dann ist man drauf gekommen, dass er die Botschaften bekommen hat und sie alle verschwinden hat lassen. Er hat sie nie dem Heiligen Vater gebracht. Seht ihr also, wie das Glaube, die Verheißung, die gegeben wird, der Mutter Ida, sie tut es, aber dann ein anderer blockiert es. Dann wird es verzögert. Hinausgezögert. Wie wichtig also ist mein persönliches Mitwirken, mein Beten. Drum Abraham 25 Jahre lang musste er glauben, bis zur Erfüllung der Verheißung. Aber es gibt natürlich auch andere Gründe, bis sich eine Verheißung erfüllen, nämlich Beispiel Elisabeth und Zacharias, dass es einfach im Timing Gottes nur nicht der Zeitpunkt gekommen ist. Weil die können nicht, weil die beide haben geglaubt, auch da hat sie vor unfruchtbar, es war unmöglich, ein Kind zu bekommen. Sie haben beide im Glauben gebetet, gleiches Alignment, gleiche Ausrichtung, total einheitlichen Beten, sie wollten beide nur, was Gott wollte. Und trotzdem ist es nicht gegangen. Warum? Ja, weil er der Vorläufer Jesus sein soll, das war seine Berufung. Und sie kann nicht kommen, wenn Jesus noch nicht kommt, versteht ihr? Also da braucht es das Timing Gottes. Das gibt's natürlich auch, warum Menschen manches Mal lang und lang beten. Ich bin froh, dass ich das euch versuchen konnte, ein wenig zu erklären. Damit wir verstehen, was der geistige Kampf alles bedeutet. Dann könnten wir jetzt nur viele Vorträge halten. Alles über den geistigen Kampf. Eine Woche würde nicht reichen. Nur, wir wissen, als die Gottesmutter und der heilige Josef Jesus in den Tempel gebracht haben, war da auch ein Mann, der hieß Simeon. Der hat da ganz lang auf den verheißenen Messias gewartet. Und dann hat er gesagt, jetzt haben meine Augen das Heil gesehen. Und da war auch eine Prophetin, die hieß wie? Ich sehe es auf deinen Lippen. Hanna, genau. Hanna hieß die. Die war schon 84 Jahre alt. Und die lebte Tag und Nacht im Tempel, hat sie Tag und Nacht gebetet und gefastet. Für was? Dass der Himmel auf diese Erde kommt, weil mit Jesus kommt der Himmel. Ja. Es ist so blöd, es ist schon 15.20 Uhr, kann das sein? Wie lang darf der Vortrag gehen? Ich weiß es wirklich nicht. Weiß das jemand? Das Programm? Bis um halb habe ich noch 10 Minuten. Ja, das ist gut. Dann schauen wir. Das, verzeiht, jetzt habe ich vergessen, da einschalten. Das, die Fernbedienung, die da liegt. Danke. Danke. Nur ein kurzes Video über den geistigen Kampf. Das musste auch Petrus lernen bei Jesus. Ja, klar, das nicht geht. Wieder nicht. Interessant. Es geht sonst immer, gell? Nur das.
Der Menschensohn muss vieles erleiden. Und er wird von den Ältesten, den Hohenpriestern und den Schriftgelehrten abgelehnt und getötet werden. Aber am dritten Tag auferstehen.
Das soll Gott verhüten.
Herr,
das darf nicht mit dir geschehen. Weg mit dir, Satan! Geh mir aus den Augen! Du willst mich zu Fall bringen, denn du hast nicht das im Sinn, was Gott will, sondern was die Menschen wollen. Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst. Nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es gewinnen. Was nützt das einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben einbüßt? Um welchen Preis kann ein Mensch sein Leben zurückkaufen? Der Menschensohn wird mit seinen Engeln in der Hoheit seines Vaters kommen und jedem Menschen vergelten, wie es seine Taten verdient haben. Amen, ich sage euch, von denen, die hier stehen, werden einige den Tod nicht erleiden, bis sie den Menschensohn in seiner königlichen Macht kommen sehen.
Das ist jetzt auch wieder so eine Verheißung, die Jesus gibt, aber dann wieder ganz anders gekommen ist. Trotzdem, auch wenn sich die Verheißungen Gottes nicht so erfüllen oder sofort erfüllen, wie Jesus es gesagt hat, heißt es nicht, dass sie nicht wahr sind. Das müssen wir einfach wissen. Sie bleiben immer wahr. Das, was Jesus sagt, was Gott sagt, oder die Gottesmutter, wie zum Beispiel in Amsterdam oder in Fatima, es ist wahr. Aber es braucht eben auch unser Mitwirken. Und es wird sich alles dann erfüllen. Gott ist treu. Weil man könnte sagen, stellt mal, was glaubt ihr, wie die Apostel natürlich die Naherwartung gelebt haben. Wenn Jesus sagt, und ich sage euch, einige, die hier sind, werden nicht gestorben sein, bis das alles eintrifft. Das heißt, die haben gemeint, die sehen das. Die haben die Naherwartung gelebt. Wer lebt nach 2000 Jahren noch die Naherwartung? Wer lebt hier in dieser Kirche die Erwartung, dass Jesus wiederkommt? Ich hoffe, wir leben sie alle, Katharina. Weil für was sollen wir glauben? Für was sollen wir und wieso sollen wir uns das antun? Für was fasten Mittwoch und Freitag? Für was soll ich aufstehen zur Nachtanbetung? Für was soll ich jeden Tag einen Rosenkranz beten, wenn Jesus eh nicht kommt? Und dann ist es ja alles nur ein Märchen. Heute haben wir das gehört in der Lesung. Ist euch das aufgefallen? Es wird eine Zeit kommen, da wird man Fabeln, Glauben schenken. Alles andere, die gesunde Lehre, wird man nicht mehr hören wollen. Man haltet sich die Ohren zu. Deshalb verkünde sie, ob man sie hören will oder nicht. Ja, da muss man aber manches Mal Schläge einstecken. Jesus hat sein Leben hingegeben. Und er hat versprochen, er wird wiederkommen. Die Apostel haben das geglaubt. Er ist der Sohn des Vaters, der sein Herz durchbohren hat lassen. Er ist es, der Dämonen vertrieben hat durch ein einziges Wort. Seine unendlichen Liebe. Drum, ich habe euch in der Früh das angekündigt, manche haben das schon gesehen vom Jugendtreffen im Advent. Nur das ist so beeindruckend. Es ist gut, wenn wir das nochmal hören, als die heilige Faustina einmal in ihrer Zelle alle schwarze Hunde sah. Und die haben dann zu ihr gesagt, dafür, dass du uns in dieser Nacht so viele Seelen weggenommen hast, werden wir dich in Stücke reißen. Wenn du aufstehst, du, in der Nacht, zum Beispiel zur Nachtanbetung, entreißt du Satan Seelen. Wenn du deine ganze Schwachheit und Erbärmlichkeit, dein Kleinsein vor Gott schenkst, entreißt du Satan Seelen. Menschen werden gerettet. Wenn du dich der Gottesmutter weihst, den Rosenkranz betest, entreißt du Satan Seelen. Das muss man einfach wissen. Wir sind in einem geistigen Kampf. Wir sind nicht da zu einem Kinoabend, wo wir uns beschenken. Die heilige Messe ist kein Entertainment, wo du etwas kriegst. Sozusagen Konsum, wo du etwas konsumieren kannst. Klar kannst du etwas konsumieren. Aber ich meine jetzt in diesem Sinne von so Couch Potato, so zurücklehnen und so irgendwie. Es geht darum, Seelen zu retten. Es geht darum, dass das Böse besiegt wird. Dass der Himmel auf diese Erde kommt. Und Jesus sagt, aber wenn ich wiederkomme, werde ich dann noch Glauben vorfinden? Wieso setzt sich der Pfarrer Thomas so ein und so viele Priester, Pater Martin, der in der Europäischen Bischofskonferenz da verlässt seine Heimat, die Slowakei und so weiter. Das ist auch nicht immer einfach. Man bleibt halt einfach ein Slowake, oder ist es nicht so? Man liebt die Heimat. Klobasa. Ja, kennst du das? Ja. Das ist eine typische slowakische Wurst. Und dann diesen slowakischen Räucherkäse, weiß nicht, wie das heißt, das ist sehr gut. Ja. Aber das ist ja das Kleinste, das Essen. Einfach die Familie und so weiter. Man verlässt alles, man lässt alles zurück. Für was? Ja, das ist eben dieser gute Kampf, damit der Himmel auf diese Erde kommt. Das ist der Kampf. Wir werden dich in Stücke reißen. Und dann sagt Faustina zu ihm, zu den Dämonen, zu den Hunden, wenn dies der Wille des barmherzigsten Gottes ist, so reißt mich in Stücke. Ich habe das verdient, weil ich die elendste aller Sünder bin. Und jetzt aber kommt ein Glaubensbekenntnis. Aber Gott ist allzeit heilig, gerecht und unendlich barmherzig. Das war sozusagen die Ass. Im Kampf gegen das Böse, wenn dich zum Beispiel der Böse an deine Vergangenheit erinnert, manches Mal machen uns Sünden traurig, die wir schon längst gebeichtet haben, dann hol die Ass aus er, clash sie vor sein Gesicht, vor seine Schnauze und sagen, aber Gott hat mir verziehen, Gott ist unendlich barmherzig und gerecht. Und das hat sie gemacht. Und dann hat Satan, die haben die Hunde geschrien, fort von hier, denn sie ist nicht allein. Mit ihr ist der Allmächtige. Ein kleines Kind. Der Allmächtige. Und Maria, die sich unter dem Kreuz, sie unter dem Kreuz, vereint mit ihrem göttlichen Sohn, zum Opfer gebracht hat. Für das Heil der Welt. Versteht ihr? Das ist dann, wären das jetzt alles Gläubige, mit denen vereint, Jesus in der Mitte, könnte man sagen, das wäre eine Gebetsgruppe. Das ist ein Gebetskreis. Aufblick zum Kreuz Jesu. Das eigene Leiden mit dem Leiden Jesu vereinen. Das dem göttlichen Vater darbringen. Sich selbst ganz unter den Strom der Barmherzigkeit stellen und es für die Völker zu beten. Das ist alles andere als lässig, cool und klatsch, klatsch, klatsch und so und so. So, versteht ihr, was ich meine? Dann wird plötzlich einem bewusst, also ein Jugendtreffen, das hat Ewigkeitswert. Denn Jesus ist alle Vollmacht gegeben. Im Himmel und auf der Erde. Geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern. Dieser Jesus, glaubt ihr, wie es Veronika gegangen ist, der Herr sein Antlitz eingeprägt hat in dieses Tuch? Das hat Jesus, das hat Veronika total verändert. Die Art zu beten verändert es total. Wenn du verstehst, was der Sinn der Erlösung ist, wie Jesus erlöst hat und wie wir da involviert sind, dann betest du ganz anders. Dann zieht man ein Jugendtreffen ganz anders auf. Und dann kann man sich viel leichter auch überwinden, wenn man vom Gefühl her sagt, ich mag nicht. Jetzt nur schnell, gar nicht viele Worte. Es zeigt irgendwie so schön, was die Heilige Messe ist. Da geht's nicht um einen Joke, ein guter Witz am Anfang. Das ist die Heilige Messe. Der ganze Himmel ist zugegen. Vor allem die Gottesmutter. Sie kann die Heilige Messe nicht feiern. Sie kniet aber immer neben dem Altar. Sie war ja auf Golgatha. Also ist sie auch bei jeder Heiligen Messe. Wenn das Golgatha ist, dann ist Maria auch immer da. Aber der ganze Himmel, die Heiligen. Die Heilige Messe ist Anbetung. Adoration. Die Heilige Messe ist auch Atonement, Sühne, Wiedergutmachung. Die Heilige Messe ist aber auch Eucharistie, Danksagung. Aber die Heilige Messe ist auch Petition, Bittgebet, Fürbittgebet. Plötzlich wird das alles in ein ganz anderes Licht getaucht. Er, der sich 3 Stunden lang auf die Heilige Messe vorbereitete, 2 Stunden lang, 3 Stunden, der ist manches fast jeden Tag um 3 Uhr in der Früh ist in die Kapelle in San Giovanni Rotondo und hat zu beten begonnen, weil er dann um 6 Uhr die Heilige Messe gefeiert hat. Und der Teil, wo er für die armen Seelen im eucharistischen Hochgebet, Herr, gütiger Vater, Gebete der, ich weiß es jetzt nicht, Verstorbenen, wie ist diesen Teil? Wisst ihr, wie lange das manches Mal gedauert hat? Nur dieser Teil. Eine Viertelstunde. Nur für die Verstorbenen, die armen Seelen. Und die sind dann einmal beim Frühstück nach der Heiligen Messe, hat es an der Türe geklopft und Pater Pio ist aufgestanden und ist zur Türe gegangen. Und die Brüder haben immer wieder gewusst, dass ihnen so Dinge passiert, sind sie ihm nachgegangen und da stand aber niemand vor der Tür. Und hat da geredet mit jemandem. Die Brüder haben gesagt, was geht's noch? Und dann macht Pater Pio zu, setzt sich nieder und dann haben die Brüder gefragt, weil er hat ja immer wieder so mystische Erlebnisse gehabt, ja? Erscheinungen und so weiter. Und dann haben sie natürlich nachgefragt, was war denn das jetzt, Pater Pio? Da war doch niemand. Und dann hat er gesagt, doch, das waren die armen Seelen, für die ich heute in der Früh bei der Heiligen Messe gebetet habe. Die sind jetzt vom Fegefeuer auf dem Weg zum Himmel nur kurz vorbeikommen, um Danke zu sagen. Das ist eine Lösung. Das ist geistiger Kampf, versteht ihr? Nicht einfach so ein nettes, fröhliches Zusammensein und gegenseitig, weiß ich nicht, irgendwie aufschaukeln. Ich erlaube mir jetzt einfach zu überziehen. Okay? Weil das ist jetzt einfach nur schöne Bilder am Schluss. Ihr seht da das dornengekrönte Antlitz des Herrn. Die Lippen, der Bart, die Nase. Ja. Das ist die heilige Messe. Geistiger Kampf. In einer total friedlichen Atmosphäre der Messe. Mit schönen Liedern und so weiter. Und das ist die unsichtbare Wirklichkeit. Erlaubt mir, euch jetzt eine andere etwas zu zeigen, was einfach aus einem vielleicht nicht, aus einem Missverständnis heraus entsteht. Das wird jetzt bald auch in Innsbruck gastieren. Man nennt es Electric Church. Rockmusik in der Kirche. Ja? Mit Lasershow und so weiter. Und das, muss ich sagen, das hat dann nichts mehr mit dem zu tun. Das hat nichts mehr mit dem zu tun. Jetzt mag ich es nicht ausreißen, weil, ja. Das hat dann nichts mehr mit dem. Dann haben wir nicht verstanden, was Jesus getan hat. Electric Church, Entschuldigung? Habe ich richtig gehört? Ja, hast du richtig gehört bei der Maximilian. Oder, wenn dann Priester so auftreten, ich kenne den nicht und ich möchte ihn auch nicht verurteilen, aber es ist einfach Tatsache. Das ist eine Tatsache. Der hat die Stola an, hat lange Haare, mag er ruhig haben und Rockmusik wird da gespielt in der Kirche. Und da lehnt der Rucksack noch beim Altar, sehe ich gerade. Electric Church. Da hat sich ein amerikanischer Filmemacher die Mühe gemacht, eine Szene aus der Passion Jesu Christi herauszuschneiden vom letzten Abendmahl und eine andere Musik dahinter zu legen, um den Kontrast herzustellen, was oft in unseren Kirchen passiert. Das ist alles zum Thema geistiger Kampf. Ja? Wie man das oft missversteht. Ich war mal bei einer heiligen Messe. Ich sag dir, das war nicht heavy metal, war's nicht, aber das war so ein Ding. Und dann dachte ich mir beim Einziehen, wir Priester gehen jetzt eigentlich im Namen, in persona Christi, steigen wir jetzt den Kreuzweg, die Via Dolorosa, den Kreuzweg, gehen wir hinauf auf Golgotha, um uns zu opfern. Und mit der Musik, undenkbar. Und der Filmemacher, ich habe jetzt nur die letzten zwei Szenen, habe ich ausgeschnitten, hat es gezeigt, wie das klingt, wenn man zur Passion Jesu Christi Musik hintut, die man häufig in Kirchen hört. Es klingt dann ungefähr so.
Kapitüle, war auch gut. Genau geschrieben.
Und jetzt, wie es wirklich sein soll. dem möchte ich jetzt schließen. Ihr habt, glaube ich, verstanden, warum ich dich's zeige. Das heißt jetzt nicht, dass ihr da in Lustenau schlechte Musik macht. Hab's gar nicht falsch verstehen. Das sind ja die Lieder, die wir auch machen. Aber das soll uns helfen, dass man ein bisschen sensibel wird. Was hat der göttliche Hohepriester getan? Dann der geistige Kampf. Um was geht es eigentlich, wenn wir beten? Um was geht es eigentlich bei der Heiligen Messe? Es geht darum, die Welt zu erlösen, Menschen für Gott zu gewinnen. Warum erlebe ich den Kampf? Warum bete ich und verzögert sich manches Mal die Erfüllung der Verheißung und so weiter? All das war mir wichtig, euch heute zu versuchen, mit meinen armen Worten und so weiter, ein bisschen euch zu beschreiben, damit wir einfach auch da wieder ganz neu zunehmen in unserem geistigen Reichtum, in der Art zu denken und zu verstehen, bis hinein zur Musik. Dass es einfach eine große Demut braucht. Schaut einmal die Demut Gottes an. Das ist die Demut Gottes in dem Allerheiligsten. Man kann mich nicht vorne hinstellen und alle jubeln mit, machen wir ab und cool und lässig und so. Wo bleibt da die Demut? So, die letzten drei Bilder. Schaut mal, wie Pater Pio Wunder gewirkt hat. Durchbohrte Hände. Mit dem Rosenkranz in der Hand hat er Tausende von Menschen zu Gott geführt. Vinzenz Palotti hat am Ende seines Lebens gesagt, ich habe den guten Kampf nicht gekämpft. Ich habe den Lauf abgebrochen. Ich habe den Glauben nicht bewahrt. Dennoch liegt mir die Krone der Barmherzigkeit bereit, die mir der Herr, der Vater der Barmherzigkeit und der Gott allen Trostes geben wird. Ehre seinem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.